Hallo ihr Lieben, ich hoffe, ihr hattet eine angenehme Woche, ihr seid gesund, das ist natürlich auch ganz wichtig. Wie geht's dir, Peter? Alles fit heute?
Ich bin wie immer gesund. Warte, lass mich kurz auf Holz klopfen.
Gut, dass wir an meinem wunderbaren alten Tisch sitzen. Ja, auch bei mir ist alles prima, dann können wir loslegen, mit einer Hörermail natürlich.
Genau, und zwar diesmal von Melanie aus Ennepetal.
Grüße nach Ennepetal. Sie schreibt, hallo Tanina, hallo Peter. Ich höre einige Podcasts und habe noch nie Kontakt zu den Hosts aufgenommen. Aber bei euch muss ich jetzt mal eine Ausnahme machen. Ich liebe euren Podcast und hätte am liebsten jeden Tag eine neue Folge. Oh Jesus. Nee, das ist ein schöner Wunsch. Das ist ein frommer Wunsch.
Sich nicht erfüllen.
Ja, wir müssten Nachtschicht auf jeden Fall noch einführen, dann könnten wir das hinkriegen. Erstens, schreibt sie, ist euer Podcast sehr informativ. Zweitens, sehr gut erzählt und sehr spannend. Oft bin ich auch sehr gerührt von den Geschichten, welche manche Menschen leider nicht nur als eine Geschichte hören können, sondern wirklich als ihr eigenes Leben annehmen müssen. Ich bin sehr dankbar für mein derzeitiges Leben. Das zeigt ja, wie schnell es ganz anders laufen kann. Und auf einmal hätte man seine banalen Probleme von gestern gerne wieder zurück. Also wenn es das bei euch auch ein bisschen auslöst, dann tun wir auch was Gutes. Man kann schon dankbar sein, wenn man all diese Dinge nicht erfährt, die wirklich in diesen hammerharten Fällen teilweise hier passieren.
Es gibt ja wirklich sehr, sehr schlechte Kalendersprüche, aber es gibt auch mitunter manch guten. Und ein guter ist, der Gesunde denkt an vieles, hat viele Wünsche und der Kranke hat eigentlich nur einen Wunsch, nämlich gesund zu werden. Und ich glaube, das passt, ne? Und man macht sich, glaube ich, mit dem Blick auf die Fälle öfters mal wieder klar, wie gut es einem geht, wenn man selber gesund ist. Und das ist, glaube ich, auch was ganz, ganz Wichtiges, die Situation bewusst wahrzunehmen. Wir denken immer gerne über negative Dinge nach und beschäftigen uns damit, aber das ruft das Positive dann auch mal wieder hervor.
Also nehmt das für euch auch gerne mit aus unserem Podcast. Und sie schreibt noch, was wirklich ganz wichtig ist. Jetzt sind wir gespannt. Ihr helft mir auch wieder beim Einschlafen nachts. Wenn ich einmal wach bin, habe ich Probleme wieder einzuschlafen. Dann mache ich einfach eine alte Folge an und kann mit euren Stimmen wunderbar wieder schlafen. Was ja auch zur Gesundheit beiträgt. Genügend Schlaf. Vielen Dank. Macht bitte auf jeden Fall weiter. Das ist schön, dass wir auch so eine einschlafende Wirkung haben. Das wusste ich noch gar nicht.
Also ich weiß nicht, ob ich das als Kompliment verstanden wissen will.
Doch,
also
doch,
da bin ich noch ganz unsicher, dass wir vielleicht, gut, wir sagen mal so, von den Stimmen dienen wir dazu, dass man besser einschlafen kann, aber vom Inhalt sicherlich nicht.
Melanie, wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn du jetzt ein bisschen wach bleibst und unseren kompletten Fall heute auch mitverfolgen kannst. Und ihr natürlich auch. Und damit können wir auch starten. Nach dem Fall könnt ihr euch dann ja wieder hinlegen.
Werbung.
So, bevor es jetzt hier wirklich weitergeht bei Tatort Krankenhaus, kurz ein Tipp von Peter und mir für alle, die diesen Sommer verreisen. Und das sind bestimmt ganz, ganz viele von euch. Und ich kenne das selber auch. Da landet man kaum im Urlaub und schon kommt die SMS vom Mobilfunkanbieter aufs Handy. Und plötzlich hat man schon Angst vor der nächsten Handyrechnung. Roaming, ja, ist so ein Thema, über das man meistens erst nachdenkt, wenn es zu spät ist. Und nach dem Urlaub gibt's da die fette Rechnung, ist mir auch schon mal passiert, weil ich am Strand mal eben noch meine Mails und die Nachrichten von zu Hause checken wollte. Ja, und genau dafür gibt es Saily. Saily ist eine eSIM, das heißt, ihr könnt euch schon vor der Reise ein Datenpaket für euer Urlaubsland holen, direkt übers Handy. Ihr braucht keine Plastikkarte, ihr müsst da nichts wechseln. Einfach installieren und nach der Landung seid ihr schon online. Und je nach Gerät könnt ihr eure normale SIM sogar weiter nutzen und über Saily die mobilen Daten laufen lassen. Das ist ja was, was man normalerweise direkt schon ausschaltet am Handy. Also gerade wenn ihr im Urlaub Google Maps braucht oder ein tolles Restaurant sucht oder schnell noch eben Fotos nach Hause schicken wollt, ist Saily einfach super praktisch. So, und wenn ihr Saily ausprobieren möchtet, dann schaut doch bitte einfach auch mal bei uns bei Tatort Krankenhaus in die Shownotes, denn mit unserem Code Krankenhaus bekommt ihr nochmal ordentlich Rabatt auf eure erste Bestellung. Probiert Saily aus, ihr werdet mir noch danken, wenn ihr ohne fette Rechnung wieder aus dem Urlaub kommt. Wir haben heute eine Geschichte, da geht es um einen ganz kleinen Jungen, der ist gerade mal ein Jahr alt, das ist der Mike. Bei ihm wird eine prämature Frontalnahtsynostose festgestellt. Also eine Naht an der Stirn, die eigentlich noch offen bleiben sollte in dem Alter. Und die ist zu früh verknöchert. Von oben betrachtet, wenn man da so einen Blick auf den Schädel wirft, dann sieht man so eine spitz zulaufende, ja schon dreieckige Kopfform. Das hat auch einen Fachbegriff, ein Trigonocephalus.
Genau, also normalerweise bleiben die Schädelnähte eines Säuglings offen, damit das Gehirn Platz zum Wachsen hat. Schließt sich eine Naht zu früh, dann kann der Schädel nicht mehr gleichmäßig wachsen. Und bei einer prämaturen Frontalnahtsynostose, sehr schwieriges Wort, ist besonders die Stirn betroffen. In schweren Fällen kann auch der Druck im Schädel steigen, was für die Entwicklung des Gehirns sehr problematisch sein kann.
Ja, und ich habe mich natürlich auch ein bisschen schlau gemacht. Diese Veränderungen, die entwickeln sich meist im ersten Lebensjahr. Das macht Sinn, wenn das Gehirn wächst. Der Schädel aber durch die früh geschlossene Naht nicht nachgeben kann. Und diese Frontalnahtsynostose ist angeboren. Ja, keine Folge von Lagerung. Also Eltern machen da nichts falsch und haben da nichts falsch gemacht. Mikes Eltern, das sind Marie und Sebastian, sind natürlich besorgt, ganz klar, und stellen viele Fragen. Die behandelnden Ärzte untersuchen Mike sorgfältig, messen seinen Kopfumfang und dokumentieren die Kopfform. Es wird ein CT des Schädels gemacht und das bestätigt, dass die Frontalnaht vollständig verknöchert ist. Und erst diese Untersuchung macht die Diagnose auch sicher und unterscheidet sie von anderen möglichen harmlosen Kopfformvarianten, die durch eben Lagerung oder Muskeltonus entstehen können. Jetzt geht es natürlich daran, was wird unternommen? Auch da werden Marie und Sebastian im Universitätsklinikum umfassend aufgeklärt. Es geht um die Risiken, die Erfolgsaussichten und um die verschiedenen operativen Möglichkeiten.
Ja, also Standardtherapie ist zumindest zum damaligen Zeitpunkt, vermutlich auch noch heute, eine operative Korrektur. Dabei wird die verknöcherte Naht entfernt und die Knochen der Stirn und des Scheitels vorsichtig repositioniert. Der Schädel wird so geformt, dass das Gehirn genügend Platz hat und die Kopfform wieder symmetrisch wird. Diese Operation ist technisch sehr anspruchsvoll, vor allem bei Kindern unter einem Jahr, weil sie empfindlich auf Blutverlust und Narkose reagieren können.
Ja, und die Eltern Marie und Sebastian entscheiden sich für diesen Eingriff. Sie bekommen einen Termin für die Operation. Alles wird genau geplant, vom Narkoseteam bis hin zu den Chirurgen. Im Operationssaal verläuft die Schädelkorrektur auch zunächst wie geplant. Die Chirurgen öffnen die Schädeldecke, entfernen die verknöcherte Naht und verschieben die Knochen in die gewünschte Position. Sie fixieren die Knochen mit resorbierbaren Plättchen und Nähten, sodass alles stabil sitzt. Diese Operation dauert mehrere Stunden. Mike kommt aus der Narkose und zunächst scheint alles in Ordnung. Doch im Operationsbericht taucht dann später ein Hinweis auf, der leuchtet da quasi raus. Die Infusion am Arm des Kleinen sei nicht korrekt in die Vene gelangt, sondern ins umliegende Gewebe. Das nennt man Paravasat.
Das kann passieren, wenn ein Gefäß nicht richtig getroffen wird und ein Zugang verrutscht, hat der ein oder andere vielleicht schon mal selbst erlebt. Besonders gefährlich wird es, wenn große Flüssigkeitsmengen unter Druck ins Gewebe gelangen. Bei Säuglingen ist das kritisch, weil das Gewebe wenig Ausweichraum hat. Und wenn der Druck zu hoch wird, kann es zu Durchblutungsstörungen, Nervenschäden oder Muskelverletzungen kommen. Für Mike bedeutet das, während er in Narkose liegt, füllt sich sein Arm ganz langsam mit Flüssigkeit.
Ja, nach der Operation konnten Mikes Eltern gerade eben noch erleichtert durchatmen und dann sehen sie, dass das rechte Ärmchen ihres Jungen stark geschwollen ist. Eine der Operateurinnen informiert die Eltern, ihre Stimme klingt auch etwas angespannt, fast bestürzt. Sie sagt, es habe eine schwerwiegende Komplikation gegeben. Erst beim Abdecken nach der OP habe man bemerkt, dass der Zugang defekt gewesen sei und falsch lag. Der Arm des kleinen Mike ist mittlerweile so stark angeschwollen, dass er sich dunkelrot, stellenweise auch bläulich verfärbt. Kurz darauf kommt der Anästhesist dazu. Er erklärt, dass durch den defekten Zugang ein extremer Druck entstanden ist, und zwar so stark, dass die Haut am Unterarm aufgeplatzt sei. Er habe den Arm sofort massiert, um die Durchblutung wiederherzustellen. Marie und Sebastian hören zu, halten sich da an jedem Wort fest und sie fragen natürlich nach den Folgen. Wie geht's jetzt weiter? Kann ihr Sohn den Arm wieder normal benutzen oder bleiben da Schäden? Der Anästhesist beruhigt sie, die Schwellung werde zurückgehen, sagt er, wahrscheinlich schon am nächsten Tag. Zur Sicherheit habe man einen Kinderchirurgen und einen Gefäßchirurgen hinzugezogen. Eine Nacht vergeht. Die Schwellung geht minimal zurück, aber der Arm ist immer noch deutlich angeschwollen. Mike kann seine Hand nicht bewegen. Er bekommt jetzt Schmerzmittel. Als man versucht, die Schmerzmittel zu reduzieren, reagiert der kleine Junge sofort. Er wird unruhig, er weint, findet keinen Schlaf, schwitzt und strampelt. Also der kleine Körper ist gerade wirklich im Alarmzustand. Erst mit höherer Schmerzmedikation und zusätzlichen Beruhigungsmitteln kommt der Kleine wieder zur Ruhe. Am nächsten Tag ist die Situation unverändert. Die Hand bleibt regungslos, Massagen helfen nicht. Jetzt wird ein Handchirurg hinzugezogen. Er sieht den Arm, sieht die Spannung im Gewebe und entscheidet sofort, es muss wieder operiert werden.
Wenn der Druck im Muskelgewebe zu hoch wird, spricht man von einem sogenannten Compartment-Syndrom. Die Muskeln sind von festen Hüllen, den Faszien, umgeben, so muss man sich das vorstellen. Und steigt der Druck, werden Blutgefäße abgeklemmt, Nerven geschädigt und Muskeln können absterben. Und das ist dann ein medizinischer Notfall.
Ja, und im OP bestätigt sich der Verdacht, das Muskelgewebe steht unter extremem Druck. Der Handchirurg spaltet die Faszien, um Platz zu schaffen, um das Gewebe zu retten. Doch die Schwellung ist so stark, dass die Haut nicht mehr geschlossen werden kann. Also man muss sie offen lassen und warten und hoffen, dass der Druck dann nachlässt. 2 Tage später der nächste Versuch. Leider wieder ohne Erfolg. Die Schwellung ist immer noch zu stark. Also warten die Ärzte eine ganze Woche. Erst 8 Tage nach dem ersten Eingriff kann die Wunde endlich verschlossen werden. Mike bleibt noch Wochen im Krankenhaus. Als er entlassen wird, trägt er einen speziellen Kompressionshandschuh. Zu Hause beobachten seine Eltern jede Bewegung ihres kleinen Jungen und sie merken, der benutzt ja fast nur seine linke gesunde Hand, die rechte bewegt er kaum. Sie bleibt oft gebeugt, also in Schonhaltung, und der Mittelfinger lässt sich nicht strecken. Jetzt vergehen Monate. Die Funktion verbessert sich ganz langsam in kleinen, mühsamen Schritten. Dann steht die nächste Operation an. Eine Spalthaut wird entnommen, um die große Narbe am Unterarm zu verkleinern. Die Ärzte sagen, dass in 4 oder 5 Jahren vermutlich ein weiterer Eingriff nötig sein wird. Für Mikes Eltern steht am Ende ja nicht die Schädeloperation im Mittelpunkt, sondern die Frage, wie es zu dieser schweren Armverletzung kommen konnte und ob sie vermeidbar gewesen wäre. Ja, Peter, hat da wer Mist gebaut? Wenn ja, wer war das und was hat das juristische Nachspiel ergeben?
Also das war unsere Auffassung, dass da jemand Mist gebaut hat, wie du das formuliert hast, nämlich dass der Anästhesist den Zugang nicht richtig überwacht habe. Und damit haben wir dann den Haftpflichtversicherer des Krankenhauses, ohne dass wir ein Gutachten eingeholt haben, auch konfrontiert. Der Versicherer hat sich aber dahingehend eingelassen, nach Abstimmung mit dem Anästhesisten, dass die Entstehung eines Paravasats ein eingriffsimmanentes Risiko, so nennt man das, darstelle und das auch bei der bestmöglich eingehaltenen Sorgfalt immer wieder auftreten kann. Daher sei da kein Vorwurf zu machen. Ja, das korrespondiert jetzt nicht mit unserer Auffassung.
Habe ich mir gedacht.
Und darum haben wir gesagt, okay, das müssen wir gerichtlich klären lassen. Und dann hat der kleine Mike geklagt.
Das klingt ja immer sehr seltsam, aber wir wissen ja, das ist so.
Genau, gesetzlich vertreten durch seine Eltern als Sorgeberechtigte. Also auch der 1-, 2-, 3-Jährige kann schon klagende Partei in einem Verfahren sein, aber immer natürlich vertreten durch den oder die Sorgeberechtigten. Leider haben sich Maria und Sebastian doch ein Stück weit Zeit gelassen, bis sie zu uns kamen. Da waren nämlich schon fast 3 Jahre um und darum kam die Frage nach einer Verjährung auf.
Ja, die Verjährung ist ja oftmals ein Thema. Sie sind uns ja auch schon einige Male begegnet. Welche Regelungen gelten denn da? Also welchen Zeitraum hätten die denn jetzt einhalten müssen?
Also es gibt keine spezielle Verjährungsfrist bei Schadensersatz und Schmerzensgeld. Daher greift die regelmäßige Verjährung von 3 Jahren. Und da sind wichtig Beginn und Ende dieser Verjährungsfrist. Nochmal ganz kurz für alle zum Verständnis. Die Verjährung beginnt erst, wenn der Anspruch bereits entstanden ist. Also der Behandlungsfehler muss schon passiert sein und dadurch muss ein Gesundheitsschaden entstanden sein. Der Geschädigte auch erkannt hat, dass es sich um einen Behandlungsfehler handelt oder grob fahrlässig nicht erkannt hat. Das steht der positiven Kenntnis gleich, die grob fahrlässige Unkenntnis. Und der Geschädigte weiß, wer für den Fehler verantwortlich ist. Das muss alles vorliegen. Und dann beginnt die Verjährung erst zu laufen. Und sie endet 3 Jahre später zum Jahresende. Also Immer zum 31.12. Nicht unterjährig, sondern immer zum 31.12.
Also auch egal, wenn die Operation, die schiefgelaufen ist, am 12. März war, dann gilt aber trotzdem.
Der 31.12. Vollkommen richtig. Und es gibt zusätzlich noch die absolute Verjährung. Das heißt, nach 30 Jahren verjähren ohne weiteres sämtliche Ansprüche. Aber dass es 30 Jahre dauert, bis jemand kommt, das ist eher selten. Mhm. Was man bedenken muss, in Geburtsschadenfällen, da kommen manche Mandanten wirklich erst, wenn die Kinder erwachsen sind. Also nach 18, 20 Jahren und hatten aber vorher keine Kenntnis. Dann wäre die dreijährige Verjährungsfrist hätte noch nicht begonnen zu laufen. Also das wäre kein Problem. Die 30-jährige Verjährungsfrist ist auch noch nicht eingetreten. Was aber ein Problem ist, dass die Behandlungsunterlagen,
wollt's grad sagen,
nicht so lange aufbewahrt werden im Regelfall. Also Universitätskliniken verwahren die manchmal 20, 30 und mehr Jahre auf, müssen sie aber nicht.
Das klingt, als wäre das freiwillig. Gibt's genau. Da keine Norm?
Doch, es gibt eine Frist von 10 Jahren. 10 Jahre müssen die aufbewahrt werden und dann dürfen die entsorgt werden. Und wenn die dann nicht mehr vorliegen, dann wird's sehr, sehr schwierig. Also ganz ohne Behandlungsunterlagen einen Fall zu beurteilen, das ist meistens aussichtslos, aber nicht immer. Also darum muss man schauen. Man sollte sich generell nicht zu lange Zeit lassen. Manchmal braucht man eine Zeit für die Trauerarbeit, wenn jemand verstorben ist. Das kann ich gut verstehen, dass man nicht so am Tag der Beerdigung schon losläuft zum Anwalt und das Ganze dann rechtlich hinterfragen lässt. Aber trotzdem nicht zu lange warten, weil auch neben dem Problem der Verjährung auch das Problem des Verblassens der Erinnerung auftritt. Also wenn es noch frisch im Kopf ist, kann man eher berichten, als wenn man 3-4 Jahre später erst aktiv wird. Und was hilft, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber geredet, ist einfach ein Protokoll zu fertigen, in die Schublade zu legen, wenn man noch nicht direkt loslaufen will. Und das holt man dann raus und das ist dann zeitnah geschrieben worden. Und dann kann man da auf seine Aufzeichnungen auch zurückgreifen.
So, jetzt sagst du, die Eltern von Mike haben sich 3 Jahre etwa Zeit gelassen und sind dann zu dir gekommen. Das war jetzt aber noch im Rahmen.
Genau, wir konnten noch rechtzeitig Klage einreichen. Und dann hat das Gericht relativ fix, also ohne Beweisaufnahme, ohne Sachverständigengutachten, so quasi nach eigener Sachkunde. Also die Arzthaftungskammern bei den Landgerichten haben natürlich auch eine gewisse medizinische Erfahrung, auch Erfahrung aus einzelnen Fällen. Das ist ja ähnlich wie bei mir. Die sind auch keine Mediziner. Aber wenn man tagtäglich damit zu tun hat, bleibt so ein bisschen doch im Kopf an medizinischem Verständnis vorhanden. Und das haben die auch und hatten vielleicht schon ähnliche Fälle. Darum haben die hier gesagt, nein, das hätte überwacht werden müssen und machten dann direkt einen Vergleichsvorschlag von 15.000 Euro. Da war es aber so, dass wir gesagt haben, nein, das reicht nicht aus. Wir wollen mehr haben, 15.000 Euro, das ist uns zu wenig. Das war auch so die Anregung von Mikes Eltern.
Da frage ich jetzt mal gerade, wäre euch das auch zu wenig gewesen, wenn Mike 80 Jahre alt gewesen wäre? Oder war jetzt auch ausschlaggebend, dass er eben 1 Jahr erst alt war?
Ja, das spielt schon eine Rolle. Ne? Also der Einjährige oder 2- oder 3-Jährige war jetzt ja ein bisschen älter, als das Verfahren anlief, hat natürlich mehr Lebenszeit als der 80-Jährige, um den Schluss eines Verfahrens zu erleben. Ne? Wir haben oft drüber gesprochen, manchmal dauern Verfahren 10 und mehr Jahre.
Eben.
Und bei 80-Jährigen kann man nicht davon ausgehen, dass die 90, 95, 100 werden. Das spielt schon immer eine Rolle, klar. Also das macht schon einen Unterschied aus. Und wir haben uns hier nicht darauf eingelassen, die Gegenseite wollte den Vergleich gerne abschließen. Dann muss es weitergehen, wenn eine der beiden Parteien nicht möchte. Und dann hat das Gericht hier ein Sachverständigengutachten in Auftrag gegeben und das Gutachten hat nochmal bestätigt, was wir auch angenommen haben, dass das nicht richtig überwacht worden ist, dass da Fehler gemacht worden sind. Die Bewertung des Sachverständigen, die ist sehr umfangreich und liest sich in den wichtigen Passagen wie folgt. Er schreibt, unzweifelhaft entstand beim Kläger, also in dem Fall Mike, in der Narkose durch eine im Verlauf der Narkose nicht mehr in der Vene liegende Infusionskanüle am rechten Arm eine massive Schwellung durch die verabreichte Infusion. Und eine Kontrolle der liegenden Infusionskanüle erfolgte erst am Ende der über 7-stündigen Operation. Und der vom Beklagten als Überwachung dieser Infusion über eine Infusionspumpe angeführte Verschlussdruckalarm der Infusionspumpe ist ungeeignet für das Erkennen oder Verhindern eines Paravasats. Da der Verschlussdruckalarm erst bei einem Vielfachen des körpereigenen Gewebedrucks ausgelöst wird. Also sich darauf zu verlassen, dass der Alarm angeht, das sagt der Sachverständige, das reicht nicht aus. Und Paravasate bei der Anlage und Durchführung von intravenösen Infusionen sind auch bei sorgfältigem Vorgehen nicht immer zu vermeiden. Das war ja auch die Einlassung im Vorfeld der gerichtlichen Auseinandersetzung. Die verursachte massive Schwellung des Armes mit den nachfolgenden notwendigen operativen Eingriffen hätte jedoch, jetzt ist der Unterschied, durch geeignete Kontrollen der Infusionsstelle oder andere Überwachungsverfahren verhindert werden können. Also da ist dann das Versäumnis. Und der Standard des zum Behandlungszeitpunkt in der ärztlichen Praxis und Erfahrung bewährte, nach naturwissenschaftlicher Erkenntnis gesicherte, von einem durchschnittlichen Facharzt verlangte Maß an Können und Sorgfalt wurde nicht eingehalten, so der Sachverständige. Und dadurch war dann der Weg bereitet für einen besseren Vergleich. Besser heißt einen höheren Vergleichsbetrag. Und den hat das Gericht dann in Abstimmung mit den Prozessparteien auf 45.000 Euro festgesetzt. Und damit konnte das Verfahren dann, ich denke, schon mal adäquat, was die gesundheitlichen Beschwerden von Mike anbelangt, abgeschlossen werden.
Mir ploppt noch so eine Frage in meinem Kopf auf. In diesem Fall war jetzt eine ausführliche Aufklärung oder ein Aufklärungsprotokoll. Also das hat jetzt keine große Rolle gespielt.
Nein, also die Aufklärungsrüge ist nicht erhoben worden. Das war kein Thema. Also man musste nicht darüber aufklären, dass man das kontrollieren muss. Das ist einfach ein Faktum, das jetzt nicht im Rahmen der Aufklärung irgendeine Rolle spielt.
Ja, es sind halt immer ganz besondere Fälle, wenn halt wirklich so kleine Kinder da involviert sind. Ich habe die ganze Zeit vor Augen gehabt, diesen klitzekleinen Speckarm, der dann so angeschwollen ist. Und Gott sei Dank ist ja mit der Kopf-OP ist ja alles gut gegangen. Da ist ja alles in Ordnung. Und dann passiert halt ja an einer anderen Baustelle, sage ich jetzt mal, sowas.
Ja, das kann einfach passieren. Aber glücklicherweise sind die Folgen noch überschaubar. Und der Betrag, den er erhalten hat, den hat er auch bekommen als Schmerzensgeldbetrag. Da haben wir drauf geachtet. Warum haben wir drauf geachtet? Weil Schmerzensgeld insoweit steuerfrei ist. Und wenn jetzt beispielsweise, das war bei Mike jetzt noch nicht relevant, weil er noch zu jung war, aber Verdienstausfall, da gibt's ja auch eine steuerrechtliche Problematik, auf die man als Anwalt achten muss. Und Schmerzensgeld ist man da am dankbarsten. Gerade auch bei PKH in Prozesskostenhilfefällen ist es so, dass Schmerzensgeldbeträge nicht angesetzt werden, wenn die PKH später nochmal überprüft wird. Also wird ja geschaut, haben sich die wirtschaftlichen Verhältnisse geändert? Und dann könnte man ja sagen, ja, hat ja einen Schmerzensgeldbetrag bekommen von 45.000 Euro. Jetzt kann er die im Vorfeld bewilligte Prozesskostenhilfe zurückzahlen. Und da gibt es keine fixe Grenze, bis zu welcher Höhe das Schmerzensgeld quasi da unbeachtet bleibt. Aber wir haben schon mal einen Fall von 120.000 gehabt, Schmerzensgeld, und konnten das Gericht überzeugen, dass dieser Betrag nicht dafür dienen kann, dass die Prozesskostenhilfe, die der Staat bewilligt und dann bezahlt hat, zurückgezahlt werden muss. Also darum ist das schon ganz entscheidend unter verschiedenen Aspekten. Ob das Schmerzensgeld ist oder ein anderer materieller Schadensersatz, der möglicherweise andere Folgen nach sich zieht.
Das war unser Fall für heute mit dem kleinen Mike. Und im schlimmsten Fall müsst ihr jetzt eine ganze Woche warten für einen neuen Fall. An dieser Stelle, hallo Melanie aus Ennepetal, du kannst jetzt wieder aufwachen. Der Fall ist durch. Und hör ihn dir bitte aber nochmal an. Ihr wisst noch, unsere E-Mail-Schreiberin vom Anfang, die uns gerne zum Einschlafen nutzt. Also schön, dass du jetzt wieder mit dabei bist und ich hoffe, ihr seid nächste Woche wieder dabei, wenn wir einen neuen Fall für euch haben bei Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen.
Und wir sagen an dieser Stelle
Tschüssi. Tschüssi.